Jede Familie hat ihren eigenen Mythos, aus etwas entstanden, was sich vielleicht so und so zugetragen hat oder auch nicht. Niemand weiß es mehr genau. Jahr um Jahr, Generation um Generation wächst und wuchert der Mythos, bildet Schicht um Schicht seiner eigenen Wahrheit, einfach nur, weil man ihn immer wieder erzählt. Mario Giordano schreibt das in seinem Familienroman Terra di Sicilia. In dem Roman erzählt er die Geschichte des Urgroßvaters Barnaba Carbonaro, Sohn eines Priesters und einer Wunderheilerin und Begründer einer Dynastie von Schneidern, Obsthändlern, Hypochondern, Cholerikern, Dandys, Wunderheilern, Sängern und Reiseleitern. Mario Giordano ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Wie ist das? Gibt es vielleicht in Ihrer Familiengeschichte ja sogar drei Ebenen? Nämlich die eine, das ist das, was wirklich passiert ist. Dann das, was der Familienmythos daraus gemacht hat. Also das, was in Ihrer Familie als Familiengeschichte erzählt wird. Und dann, ja, dann ist dann dieser Roman, der ja ein Roman ist, also erfunden, also dann doch von einer Ihnen erfundenen Familie erzählt.
Ja, der Roman ist ja sicherlich inspiriert von der Geschichte meiner Familie, so hat alles mal vor bestimmt über 25 Jahren angefangen. Aber es gab gar nicht mehr so viel Information über diese Familiengeschichte, über den Urgroßvater, was sich im Nachhinein, glaube ich, als Glück herausgestellt hat. Und sonst hätte ich zu sehr noch an dieser Geschichte mich festgekrallt. Und so war ich sehr viel freier, das zu fiktionalisieren alles.
Wir können ja gar nicht wirklich genau wissen, was gewesen ist. Entlastet das den Erzähler und Autor auch?
Ja, absolut. Man ist ja immer bemüht, sich an den Fakten, an der Historie ein bisschen entlang zu fummeln, aber das kann ja auch sehr hinderlich sein. Nun bin ich ja Erzähler und kein Dokumentarist und mache das ja auch so sehr gerne.
Aber Sie spielen ganz bewusst damit, dass diese Geschichte auch die Geschichte Ihres Urgroßvaters sein könnte. Ganz ausgeschlossen ist das nicht.
Nein, das soll auch nicht ganz ausgeschlossen sein. Jede gut erzählte Geschichte erzeugt ja, wie Sie es ja zitiert haben, ihre eigene Wahrheit, die auch so sein könnte. Es geht ja immer genau um das, es hätte so sein können. Und das ist das, was ich gerne mir vorstelle und auch gerne erzähle.
Wenn man den Roman liest, dann merkt man, dass Sie da sehr genau und ausführlich recherchiert haben. Das heißt, die historischen Tatsachen, die entsprechen auch der historischen Geschichte. Da gibt es zum Beispiel auf Sizilien den deutschen Baron Wilhelm von Glöden, der in Taormina auf Sizilien als Fotograf und offen homosexuell lebte. Welche Rolle spielt denn der in dem Roman? Oder hat der mit dem Urgroßvater Barnaba, was hat er mit dem zu tun?
Ich weiß gar nicht, ob mein Urgroßvater und Wilhelm von Glöden sich jemals begegnet sind. Ich würde darauf wetten, nein. Das habe ich mir ausgedacht. Der Fotograf Wilhelm von Glöden ist auch relativ spät so in meinen Kopf gekommen, kurz bevor ich anfing zu schreiben. Und dann dachte ich, er wäre eine gute Nebenfigur und guter Kristallisationspunkt für meinen jungen Protagonisten. Und dann ist das aber auch ein großes Risiko gewesen, denn über so jemand wie von Glöden zu erzählen, der einmal Pionier der Fotografie war, aber eben auch Pionier der homoerotischen Fotografie und auch die Jungs und die Jugendlichen aus Taormina in lasziven Posen so pseudo-antik inszeniert hat, das kann ja eine Gratwanderung sein. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass ich ein anthropologisches Sachbuch dazu finden konnte, geschrieben von Mario Bolognari, dem Bürgermeister von Taormina, der Anthropologieprofessor ist. Und das hat mir dann genug Mut verschafft, auch über diese Figur zu erzählen.
Und da erzählen Sie auch ein Stück Kulturgeschichte. Also in Taormina, da haben sich dann allerhand an intellektueller Prominenz getroffen damals.
Oh ja, Taormina war ein Ort der Liberalität, wo die europäische Bohème, die es sich leisten konnte, den Winter verbracht hat, abseits der Prüderie des wilhelminischen Zeitalters. Und die Moral war ein bisschen lockerer in Taormina. Da fuhr man gerne hin.
Wie geht das denn zusammen? Bei Sizilien denkt man natürlich auch sofort an das strenge katholische Leben und dann so eine ausschweifende Lebensweise, wie da sicher auch gelebt wurde.
Ja, nun ist Italien ja zwar ein sehr katholisches Land, aber eben auch Sizilien nochmal ein besonderer Ort, wo sehr viele Kulturen ihre Spuren und ihre Einflüsse hinterlassen haben. Da geht eben alles parallel auch zusammen.
Ihr Roman ist mythologisch und archetypisch sehr aufgeladen. Sie erzählen das Leben von Barnaba wie eine Odyssee. Er ist auf Sizilien ein Nachfahre von Nymphen und Piraten. Und gleich zu Beginn Da steht ein Foto, das hat dieser Fotograf von Glöden gemacht. Und das Bild zeigt die Eltern von Barnaba als Maria und Josef mit einem Esel und Barnaba ja als eine Art Flüchtlingskind, als eine Art Jesus. Eine mythologische Urszene, eindeutig zu entziffern, aber zugleich auch sehr rätselhaft, oder?
Wenn es rätselhaft ist, dann ist das immer Absicht und dann freue ich mich sehr darüber, weil das ist ja auch Wesen des Erzählens, Rätsel aufzugeben oder Dinge zu erzählen, die sich nicht sofort auf den ersten Blick so entschlüsseln lassen.
Sizilien gibt ja unheimlich viel mehr aufgrund der Geschichte der Insel, nicht? Sie schreiben nicht umsonst, dass Barnaba ein Nachfahre von Nymphen und Piraten ist. Da kommt ja kulturell einiges zusammen.
Naja, das ist ja einer der Urmythen Siziliens, der Kampf zwischen Polyphem, dem geblendeten Zyklopen, und Odysseus. Und die Urfrage in Sizilien ist immer, wer sind wir? Sind wir Zyklopen oder sind wir Piraten? Sind wir Odysseus? Und die ja beide Manifestationen unterschiedlicher, also mal psychoanalytisch gesprochen, psychische Energien sind, des Es und des Über-Ichs. Der triebgesteuerte, stabile Zyklop, der sagt, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und der neurotische, von Visionen getriebene Pirat Odysseus, der kreuz und quer durch die Welt zieht und Abenteuer erlebt, um irgendetwas Neues zu finden.
Arm bleibt arm, reich bleibt reich, über diese Kluft gibt es keine Brücke. Das ist auch ein Zitat über das Sizilien, in dem Barnaba aufwächst. Sie schildern die Armut in Sizilien Ende des 19. Jahrhunderts. Wie kann es denn gelingen, sich als Autor da einzufühlen? Das ist eine ganz andere Welt. Das ist eine Armut, die wir in Westeuropa nicht mehr kennen. Dieses karge, von jeder Naturunbill bedrohte Leben.
Ja, das muss man dann wirklich recherchieren. Ich kenne Sizilien gut, die Ferien meiner Kindheit immer dort verbracht und bin dort, so oft es geht. Aber natürlich bin ich dort als irgendeine Art von Fremdkörper. Und das habe ich recherchieren müssen. Da hatte ich einmal viele Literaturquellen, aber ich bin auch viel in Sizilien gereist und hatte ja auch Unterstützung bei der Recherche durch Franco Filice, Übersetzer aus dem Deutschen ins Italienische, Gastarbeiter, Jugendlicher der ersten Generation und Leiter der Bibliothek des Goethe-Instituts. Der hat für mich viele Leute aufgestöbert in Sizilien, die wir dann gemeinsam getroffen haben und die ich interviewen konnte.
Barnaba gelingt es dann doch, die Kluft zwischen Arm und Reich zu überwinden. Wie gelingt ihm das?
Er hat viel Pech und er hat ein bisschen Glück. Er hat eine Begabung, er kann rechnen, er hat es mit den Zahlen und das zusammen verschafft ihm, sagen wir mal, Gelegenheiten, in der er was bewegen kann.
Sie schreiben das ganz direkt, Barnaba glaubt an Zahlen, das sagt er selbst. Wie ist das gemeint? Wie kann man an Zahlen glauben? Zahlen sind doch, stehen für Wissenschaften, sind doch sehr real.
Nein, Zahlen sind gar nicht real. Zahlen sind ja auch erzählte Wahrheit. Die Verbindung der Zahlen untereinander hat doch schon etwas sehr Magisches. Mathematik ist ja auch ein sehr magischer Prozess. Für Barnaba ist es so, er ist Synästhet. Er sieht Zahlen als Farben und dann später auch in Geschmack und Geruch. Und das zusammen macht ihm das Rechnen leichter. Das Rechnen wird sozusagen kein mechanischer Prozess, sondern ein magischer Prozess für ihn.
Dazu muss man sagen, schreiben lernt er nie. Also es gelingt ihm aber trotzdem, sich immer irgendwie durchzuschummeln, ohne dass er schreiben und lesen kann.
Er bleibt Analphabet und lernt auch nie Deutsch, obwohl er in Deutschland, in München, erfolgreicher Großmarkthändler wird, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber darauf kommt es dann vielleicht nicht an.
Gehört aber sehr viel Mut auch dazu, nicht? Wenn man in Sizilien aufwächst, in diesen armen Verhältnissen und sich dann in die weite Welt stürzt, in ein Land, dessen Sprache man nicht spricht, bis nach München kommt. Woher nimmt er diesen Mut?
Ja, Mut gehört dazu. Aber Mut gehört ja immer dazu. Mut gehört auch zum Schreiben dazu. Und Mut gehört auch dazu, wenn man als Odysseus durch die Ägäis und ins Mittelmeer segelt, um etwas Neues zu entdecken und etwas Neues zu finden. Da macht Barnaba eine Wandlung vom Zyklopen hin zum Piraten durch, der einfach irgendwo hin will.
Die Vielfalt der sizilianischen Kultur ist zugleich Verdammnis. Wer sind wir? Die uralte Frage verfolgt ihn, doch dazu schweigt das Land. Und Barnaba ahnt, dass er Sizilien eines Tages verlassen muss, um eine Antwort zu erhalten. Auch ein Zitat aus ihrem Roman. Bekommt Barnaba diese Antwort?
Das möchte ich jetzt nicht verraten. Das möchte ich jetzt nicht verraten.
Aber verraten werden Sie uns, was die Patronedi in Ihrem Buch bedeuten. Das sind ja auch mythische Wesen, spirituell aufgeladen. Die tauchen immer wieder auf wie eine Art Refrain. Wer oder was sind Patronetti?
Die Padroneddi, die Casa, sind die sizilianische Form von, wir würden sagen, Gespenster. Es sind Tote, die nicht gehen können, die missmutig und traurig mit am Tisch sitzen und einfach nicht gehen wollen, gar nicht unheimlich, eher lästig und sich manchmal mit Geld dazu bewegen lassen, dann endlich zu gehen. Auch die sind, wenn man so will, Manifestationen psychischer Energien, so kann man sie deuten, aber ich glaube ja nun wirklich fest daran, dass die Verstorbenen nicht ganz weg sind. Erzählerisch manifestieren sie sich dann in Form von Gespenstern am Tisch.
Also für Barnaba ist das und für die anderen sehr real. Die sitzen da wirklich.
Die sitzen da wirklich mit am Tisch, ja. Und lassen sich kurz verscheuchen und kommen dann wieder.
Wo wir jetzt schon beim mythisch-religiösen sind, das Allerheiligste, so vergleiche ich das jetzt mal ganz gewagt in Ihrem Roman, das sind die Mandarinen. Und die leben, wie das Allerheiligste, auch im Tabernakel verpackt, nur zur Geltung kommen sie, wenn sie gut verpackt sind, wie das Allerheiligste im Tabernakel nur gut zur Geltung kommt, in verschlossenen Kisten verzaubert und verschleiert, oder?
Ja. In bedruckte, bunt bedruckte Seidenpapierchen eingewickelt, die wir ja sicher alle noch erinnern. Die sind heute ein bisschen verschwunden, aber noch vor wenigen Jahren waren Zitrusfrüchte in diese Papierchen eingewickelt. Die Papierchen haben den praktischen Grund, dass, weil die Früchte nun sehr empfindlich sind, die auf dem langen Transport nicht zu beschädigen. Aber irgendwann haben die Sizilianer, die sizilianischen Zitruserzeuger, erkannt, dass, wenn man sie bedruckt, es ein tolles Marketinginstrument ist, weil die einzelne Frucht sehr viel wertvoller erscheint, wenn sie wie ein Juwel verpackt ist, bunt verpackt. Und das Schöne ist, diese Designs waren kolossal. Das war zum Teil sehr volkstümlich, naiv, aber dann wurden auch Künstler beschäftigt, die für jede Zielgruppe ein anderes Design erfunden haben. Also für den Export nach USA waren es Cowboys. In Deutschland sah man dann Heidi und Kasperle. Das waren die Marken, die so verkauft wurden.
Das ist toll. Und diese Mandarinen und die Mandarinenernte, das ist nicht umsonst auch das Titelbild. Die stehen symbolisch für Sizilien. Die stehen für das Leuchtende, Kräftige, auch das Saftige. Ihr Roman ist sicher auch sehr saftig. Liebe und Erotik spielt eine große Rolle. Da passen die Mandarinen schon sehr gut hinein, oder?
Ja, die Mandarinen und vor allem der Mandarinenbaum, also auch der Orangen- oder der Zitronenbaum, sind Metaphern natürlich im Roman überhaupt für mich für Sizilien, weil die Früchte zwar süß und empfindlich sind, aber bis sie geerntet werden und genossen werden können, ist die Arbeit kolossal hart und anstrengend und komplex und müssen dem Land auch abgerungen werden.
Und das beschreiben Sie sehr anschaulich. Haben Sie selbst mal an der Mandarinenernte in Sizilien teilgenommen? Man hat fast den Eindruck, dass Sie so recherchiert haben.
Ich habe das schon beobachtet, teilgenommen nicht. Ich hatte das große Glück, dass ich im Verlauf der Recherche einen Direktor eines Zitrus-Konsortiums kennenlernte, der mir dann im Verlauf des Gesprächs, weil ich doch wissen wollte, wie das ging vor 100 Jahren mit der Zitruserzeugung, sagte, ich habe da noch ein kleines Buch, das ist alt, aber da habe ich noch ein Exemplar, da steht alles drin, das könnte ich Ihnen zur Verfügung stellen. Der rief dann ein paar Tage später an und das war schon der erste Tag des ersten Lockdowns in Italien, wo man sich schon mal gar nicht mehr irgendwie im Land bewegen durfte. Und ich bin völlig gegen alle Gesetze dann nochmal nach Catania ins Gewerbegebiet gefahren. Und dort hat mir dieser freundliche Direktor dieses Buch in die Hand gedrückt. Und da stand alles drin.
Das klingt ja auch schon fast mythologisch wie ein Geschenk, nicht? Das Buch fällt einem fast in die Hände, um das auch für den Roman
ja, das war so. Aber es ist ja mit Recherche immer so eine Sache. Man hat eine grobe Vorstellung über die Fragen, die man an den Roman oder an die Fakten hat, die man erzählen möchte und trifft eine Menge Leute, weiß aber nie genau, was kommt. Und viele Gespräche waren zwar interessant, haben aber für den Roman gar nicht so viel gebracht. Aber in der Lotterie des Glücks muss man sich auch Lose kaufen durch Fleiß und vielleicht Beharrlichkeit und irgendeins gewinnt dann mal. Und das war so ein Fall, dass ich dann auch Glück hatte, weil ich eben auch viel unterwegs war im Land.
Ihr Roman spielt im 19. Jahrhundert bis 1960 ins 20. Jahrhundert. Er spielt in Sizilien und in München. Also wir haben zwei verschiedene Ortsebenen und zwei Zeitebenen. Sie spielen in Ihrem Roman auch mit der Zeit. Die Geschichte findet auf diesen zwei Zeitebenen statt, 1960 und dann immer wieder der Blick zurück in die Vergangenheit. Einmal schreiben Sie, dass Barnaba das Haus der Zeit betrifft, dass er sich an die Zukunft erinnert. Klingt paradox, wie ist das gemeint?
Ja, es klingt paradox, es ist vielleicht auch paradox. Einmal ist es ja quantenphysikalisch so, dass Zeit ja nicht der Strom von A nach B ist, wie wir ihn uns ja gerne so vorstellen und wie ihn die Uhr anzeigt, sondern das ist ja doch für Quanten ganz anders und möglicherweise nicht nur für Quanten, sondern für uns alle. Und irgendwo habe ich mal den Satz gelesen, wir kennen die Zukunft nicht, weil wir uns nicht mehr an sie erinnern. Und sie ist aber schon passiert. Und diese Vorstellung von Zeit, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Einheit, als verschiedene Aspekte einer Einheit, die gefällt mir sehr. Deswegen spiele ich da auch gerne mit dem Roman.
Barnaba glaubt jetzt nicht direkt an einen personalisierten Gott, aber er ist nicht ungläubig. Dazu passt vielleicht auch ein Zitat am Ende des Romans, wo es heißt, Barnaba kann nicht leugnen, dass es jenseits des Südfriedhofs seines Lebens, gemeint ist wohl der Südfriedhof in München, ja, eine Welt existiert, die einfach zu groß ist für seinen Verstand. Und wenn das so ist, denkt Barnaba, dann ist die Zeit wirklich kein Fluss, sondern ein Gebilde und ich bin nur unglücklich, weil ich mich nicht, und da kommen wir wieder an diesen Gedanken, weil ich mich nicht an meine Zukunft erinnern kann. Zitat Ende. Warum empfindet Barnaba diesen Gedanken auch als tröstlich?
Sie haben schon recht, Barnaba ist nicht vielleicht im katholischen Sinne gläubig, aber er ist ein spiritueller Mensch und er hat etwas erkannt, was ich auch völlig schlüssig finde, dass wir nicht die Krone der Schöpfung, nicht der Gipfel einer Entwicklung sind, sondern nur Elemente eines größeren Ganzen. Dass es etwas gibt, was größer ist als wir. Wir haben die Stelle zitiert, da geht es um die Eichhörnchen im Südfriedhof in München, die sehr zutraulich sind. Die springen einen so an und Barnaba hat so den Gedanken, naja, was weiß so ein Eichhörnchen von der Welt? Es weiß ganz viel, aber eben vieles auch nicht, dass dort Automobile fahren, Flugzeuge fliegen, die angefüllt sind mit Mathematik und Fastfood. Und so geht's mir ja auch. Ich habe meine Welterfahrung und komme gut klar, aber ich glaube doch nicht wirklich, dass das alles ist.
Da gibt es auch das schöne Zitat passend dazu, Vergangenheit wird, Zukunft war, Glück und Unglück sind eins, Geschichten müssen erzählt werden, lerne von den Eichhörnchen. Auch ein Zitat aus Ihrem Buch. Der zweifelnde Barnaba, ich komme natürlich auch immer wieder hier vom Domradio auf die Parallelen, auf die biblischen Parallelen zu sprechen, der hat auch seinen Berg Gethsemane, das ist der sizilianische Vulkan Ätna. Er steigt hinauf und sucht eine mystische Erfahrung. Das ist auch fast schon jesuanisch dann wieder.
Ja, ganz genau. So ist es auch beabsichtigt gewesen.
Barnaba, nochmal ein Zitat aus dem Ende des Romans, hat einen Menschen getötet. Er hat zerfetzte Leichen gesehen. Die Toten folgen ihm schon ein Leben lang, die Patronelli. Aber einen Gott kann er hinter all dem nicht erkennen. Das Einzige, was er erkennen kann, ist, wie ein Staub aus Gnade sich auf alles herabsenkt und er stellt sich vor, wie er mit den Fingern ein lachendes Mondgesicht in diesen Staub malt. Zitat Ende. Das ist ein versöhnliches Ende und die Gnade, die hat hier doch etwas Göttliches, etwas Transzendentes, etwas Erlösendes, oder?
Ja, absolut. Ich glaube auch fest daran, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man Gott nun wirklich erkennt, wenn man in der Lage ist, die Gnade zu sehen und die Gnade zu finden, in welcher Form auch immer.
Wie viel Mario Giordano steckt hinter diesem Glaubensbekenntnis auch in Barnaba?
Ja, das ist ja immer die Frage, wie viel Persönliches ist in so einem Roman drin, wie viel steckt vor dem Autor drin. Ich habe dazu mal dieses Mantra entwickelt, niemals privat, immer persönlich. Das heißt, ich schreibe nicht gerne über Dinge, die mir selbst widerfahren sind. In meine Lebensgeschichte finde ich einfach zu langweilig. Aber wenn es um Gefühle geht, um Anschauung, um Verständnis von der Welt, dann muss ich natürlich aus dem schöpfen, was in mir ist oder was mir vertraut ist durch andere. Und davon erzähle ich dann.
Eine ganz wichtige Rolle spielt auch das Sinnliche, das Haptische und die Musik in Ihrem Roman.
Das ist erstmal schon erzählerisch ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Ich wollte eben keinen protestantisch-naturalistischen Roman schreiben, sondern einen magisch-realistischen Roman. Und zu Sizilien gehört das Sinnliche immer dazu, das Überbordene, das Barocke, das Absurde, Groteske und Paradoxe auch. Wenn man es erzählt und gut erzählen will, ist man sowieso immer aufgefordert, das möglichst sinnlich zu machen.
Wir glauben nicht an Hexen, aber es gibt sie natürlich trotzdem. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja. Das ist so ein sizilianisches Bekenntnis, oder?
Das ist ein sizilianisches Bekenntnis, das Sie aber überall finden, wo Aberglauben oder so archaische Vorstellungen von Geisterwelten noch präsent sind. Die Ratio sagt, nee, an Hexen glauben wir nicht oder Gespenster. Und das Unterbewusstsein sagt, aber es gibt sie ja trotzdem. Und das ist so ein eine Sicherheit, die wir, glaube ich, viel haben.
Sie haben mal in dem Interview gesagt, erzählerisch gibt es keinen besseren Platz als zwischen den Stühlen. Inwieweit trifft das auch auf diesen Roman zu?
Erstmal trifft das bestimmt auf den Roman zu, weil es ja auf mich zutrifft. Und der ist ja nun ein bisschen schon ein Abbild auch von mir. Dieser Roman ist auch ganz bewusst ein Unterhaltungsroman. Ich glaube daran, dass Menschen, die 22 Euro für einen Hardcover bezahlen, dafür auch viele Stunden gut unterhalten sein sollten. Und dann habe ich natürlich aber auch eine literarische Idee damit verbunden und versucht, das so gut wie möglich hinzukriegen. Und vielleicht sitzt dieser Roman dann so ein bisschen zwischen E und U, zwischen Ernst und Unterhaltung.
Aber es hat auch viel nachdenkliche Aspekte. Es gibt eine Seite, darf ich Sie bitten, vielleicht einige Zeilen daraus vorzulesen?
Was führt zu was? Auf und ab treibt uns das Leben. Immer wieder müssen wir hoch an die Oberfläche des Ozeans der Möglichkeiten, um zu atmen und Entscheidungen zu treffen. Doch am liebsten würden wir unten im schlammigen Grund unserer Existenz die Zeit verträumen. Das Leben ist gerecht oder ungerecht oder einfach nur ein stilles Meer, in das kindliche Götter zum Spiel Steine werfen. Es gibt Neid und Leid und Verzweiflung, Zuversicht und Liebe. Menschen sind wütend, böse oder dumm, die meisten im Grunde freundlich, manche naiv, träge oder traurig. Der Tag, den wir herbeisehnen, kommt nie oder er ist schon immer wieder vorbei. Einer erkennt das Glück am Wegesrand, ein anderer nicht. Kinder, die alles haben, treten mutwillig an einen Abgrund, um sich zu schaudern. Alle suchen ihren Platz. Und wenn sie einen gefunden haben, dann wollen sie, dass alles so bleibt, wie es ist. Bis die kindlichen Götter wieder etwas kaputt machen wollen. Steine müssen in Meere fallen, müssen Wellen schlagen, sandigen Grund aufwühlen. Steine versinken, Schiffe versinken, Imperien versinken. Häuser und Gewissheiten versinken. Tränen trocknen. Rechnungen werden beglichen. Staub senkt sich. Meere ruhen wieder still. Wege gabeln sich. Etwas führt zu etwas. Geschichten werden erzählt.
Vielen Dank. Die geliebten, verfluchten, wunderbaren kindlichen Götter, die spielen natürlich auch eine Rolle. Etwas muss auferstehen, um prächtig unterzugehen. Ist das so?
Das ist so. Das ist einmal erzählerisch so, aber ich glaube fest daran, dass das auch so im Leben ist. Wir nehmen das ja immer wieder wahr. Und ich glaube ja auch daran, an den Umkehrschluss. Wenn etwas auferstehen soll, muss es zuerst prächtig untergehen.
Eins muss man vielleicht auch sagen, der Roman spielt in Sizilien und München, erzählt von einem Sizilianer, der nach München geht, aber er ist wirklich alles andere als jetzt so ein Gastarbeiter, nicht? Dieses Klischee, dieses Stichwort gibt es, so ein Roman. Er ist auch alles andere, wenn man an Sizilien denkt, als ein Roman, der über mafiöse Strukturen erzählt.
Also mafiöse Strukturen kommen ja ein bisschen vor, aber es geht nicht anders, wenn man gerade über sizilianische Geschichte auch erzählt oder über das Verhältnis der Adligen zu den Großgrundbesitzern. Aber das ist nicht Thema des Romans. Überhaupt habe ich ja versucht, die größten Sizilien-Klischees zu vermeiden, von denen ich denke, dass sie gar nicht relevant sind für die Erzählung.
Im letzten Satz Ihres Romans versprechen Sie, von den Frauen der Familie Carbonaro zu erzählen. Schreiben Sie gerade an dem zweiten Teil des Romans?
Ja, in der Tat. Ich arbeite jetzt gerade am zweiten Teil, der keine direkte Fortsetzung so im Anschluss dieses Romans sein wird, weil das fände ich erstens langweilig und auch ein bisschen gemein, wenn man dann nach 540 Seiten sagt, so, also wie es ausgeht, das erfahrt ihr dann in einem Jahr oder in zwei, wer weiß es schon. Und so werde ich die Geschichte der Familie Carbonaro aus der Perspektive der Frauen erzählen, mit einer Zeitverschiebung von, ja, ich fange jetzt gerade so 1931 an und denke, dass ich so bis in die 1990er Jahre kommen werde.
Ich wiederhole dieses Zitat noch einmal, weil es so schön ist. Vergangenheit wird Zukunft wahr. Glück und Unglück sind eins. Geschichten müssen erzählt werden. Lerne von den Eichhörnchen. Das ist ein Zitat aus dem Roman mit dem Titel Terra di Sicilia von Mario Giordano. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie mit diesem Roman eine frische Böe durch Herz und Haus fegen. Lassen Sie verborgene Fenster und Türen aufrütteln, die Vorhänge flattern. Ich verspreche Ihnen, dann weht der Duft von Mandarinenblüten und Gesang herein. Mario Giordano ist ein wunderbarer Familienroman gelungen. Unbedingt lesen, Terra di Sicilia. Das Buch ist im Goldmann Verlag erschienen. Es hat 540 Seiten, kostet 22 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.